Hallo, ich bin Florian, mache Marketing für Hamburg, bin Fotograf und neben mir sitzt der...
Neben dir sitzt der Marco, Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die
Echten Papas. Und heute sind wir in Berlin, wir sind unterwegs, wir sind die Echten Papas on the Run. Warum, Marco?
Genau, wir sind unterwegs in Berlin, wir sind in der Hertie School. Hier findet heute der Väter Summit statt, das ist so eine Art Gipfeltreffen der Väter. Wir sind nämlich nicht alleine, mit uns sind 200 weitere Väter hier. So viele Gäste hatten wir noch nie bei unserem Podcast. Also ein sehr außergewöhnlicher Podcast heute, nicht nur nicht im Podcaststudio, sondern auch mit ganz vielen Gästen.
Was glaubst du, was wird uns erwarten?
Gute Frage. Das Thema oder der ganze Tag steht ja unter dem Schlagwort Vereinbarkeit. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Organisiert ist das von der Väter GmbH und von Volker Beisch, der sozusagen Geschäftsführer dieser Väter GmbH ist. Echt schwieriger Name. Dieser. Und ich würde mal vorschlagen, wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel, suchen den Volker Beisch, um nochmal uns von ihm erklären zu lassen, was heute hier genau abgeht und wie das eigentlich mit dieser Vereinbarkeit genau geht, oder?
Absolut. Und ihr kommt mit.
Dann bis gleich.
Bis gleich. So, wir haben Volker Beisch gefunden.
Wir haben tatsächlich Volker Beisch gefunden, den Organisator des Väter Summits und der Geschäftsführer der Väter G GmbH. Genau. Volker, du hast wenig Zeit, aber erzähl uns doch ganz kurz mal, um was geht es heute? Väter Summit ist vielleicht für viele irgendwie so ein bisschen kryptisch.
Ja, nee, wir führen das schon zweiten Mal schon durch, den Väter Summit. Heute sind wirklich alle Väter, sag ich mal, aus unseren Väternetzwerkunternehmen heute hier in Berlin, aber auch viele Berliner natürlich. Und wir diskutieren wirklich querbeet, wirklich vom Familienvater, von werdenden Vätern bis zum Trennungsvater, alle Themen einmal hoch und runter. Und wir haben natürlich, und das freut uns besonders, ganz tolle Referenten, nicht nur die Franziska Giffey, unsere Bundesfamilienministerin, auch Kawa Yunusi von SAP, Personalchef, und auch Silke Borgschitt wird uns sicherlich neue Studien auch vorstellen.
Okay. Jetzt haben wir das Thema Vereinbarkeit, das haben wir ja auch schon mal besprochen, du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast, vielen Dank. Wie geht das denn eigentlich heute? Was werden die Besucher einfach so mitnehmen vielleicht? Was ist dein Wunsch, was sie mitnehmen?
Ja, also wir haben ja eine Blitzumfrage gemacht am Dienstag. Das war ganz interessant. Wir haben hier wirklich die Pioniere und die Trendsetter. Immerhin ein Drittel derjenigen, die heute hier sind, arbeiten in Teilzeit. Allerdings, das ist ganz interessant, zwar also die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte ungefähr, arbeitet flexibel, also mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Und das fanden wir ganz besonders interessant, zwei Drittel sind aber unzufrieden mit ihrem Arbeitszeitmodell. Und darum geht es heute. Es geht heute wirklich darum, auch miteinander auch zu gucken, Mensch, welche Arbeitszeitmodelle brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Ist es die Vier-Tage-Woche? Ist es eher mehr mobiles Arbeiten? Ist es vielleicht sogar wirklich eine stärkere Reduzierung? Brauchen wir wirklich mehr Väter tatsächlich, die auch längere Elternzeit nehmen und so weiter? Also all das werden heute Themen sein und es werden viele Praxisforen, Tische, wo sie sich austauschen, wo wir Role Models haben, die erzählen werden, wie sie es gemacht haben und wie sie es auch weitergeben können.
Gut, also in erster Linie geht es tatsächlich um modernes Arbeiten, um flexibles Arbeiten, um Teilzeit als Basis einer besseren Vereinbarkeit für Familie und Beruf. Ist das so?
Ja, genau. Also unser letzter Summit, der ging ganz viel um das Thema Digitalisierung. Wie können wir auch damit, sag ich mal, auch reduzieren oder auch eine gute Vereinbarkeit auch finden. Wir haben festgestellt, dass viele Väter tatsächlich sich eigentlich ja eine Reduzierung, auch eine leichte Reduzierung auf 80% wünschen. Und das ist die große Herausforderung. Und über die wollen wir heute reden, auch mit den Politikern, auch natürlich mit den Unternehmen.
Eine Frage habe ich noch. Jetzt war der erste Summit vor 2 Jahren, glaube ich, ne?
2018? Ja,
Dezember 2018. Jetzt haben wir den zweiten. Hast du schon erste Wandlungen erkennen können nach dem ersten? Oder hoffst du dir jetzt mit dem zweiten auch einen größeren Hebel anzusetzen bei den Vertretern, die du auch aus Unternehmen hier hast?
Ja, ich glaube, wir sind ja ganz bewusst jetzt nach Berlin gegangen. Der letzte war in Frankfurt, weil wir natürlich auch die Politik erreichen wollen. Wir wissen ganz genau, es reicht nicht nur, sage ich mal, die Väter und die Unternehmen zu erreichen. Wir müssen auch die Politik erreichen. Zum Beispiel das Gesetz zum Thema mobiles Arbeiten ist in Diskussion. Es wird eine Elternzeitreform geben. Die ist angekündigt. Die wird dieses Jahr auf jeden Fall auf den Weg gebracht werden. Das heißt, es passiert einiges gerade auch. Und da wollen wir uns einmischen und auch gerade mit der Politik stärker auch in den Austausch gehen. Wir wollen lauter werden. Wir wollen wirklich uns da auch stärker und langfristig auch etablieren. Hier auch in Berlin, im politischen Berlin, um auch da für die Väter möglichst viel rauszuholen.
Ich bin total gespannt. Du hast schon gesagt, ganz viele Gäste kommen heute, 200 Väter, ganz viele Podiumsleute auch, die aufs Podium kommen. Interessante Frauen und Männer, wo wir, Flo und ich, uns jetzt heute über den ganzen Tag mal ein paar rauspicken werden, um noch mal ein paar O-Töne einzufangen. Vorne ran ja unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Ich glaube, die kriegen wir heute nicht vors Mikro. Nein, wir versuchen es, aber ansonsten...
Ich lenke sie ab und du...
Genau. Sollte es mit Frau Giffey nicht klappen, haben wir ganz viele andere Ansprechpartner. Die werden wir heute mal so ein bisschen löchern. Und da würde ich einfach mal sagen... Nehmen wir unsere Hörer mit, oder?
Genau. Wir gehen direkt weiter.
Vielen Dank erstmal
für die Einladung. Volker.
Wir sehen uns sicher noch.
Super.
Mal.
Ja, viel Bis Spaß dann. Euch. Danke.
Kann losgehen, ja. Also, ich habe ja schon gesagt, 200 Väter sind heute hier, aber auch ein paar Mütter. Eine sitzt hier, Patricia Camarata, bekannt auch als Bloggerin Das Nuff, Buchautorin und neuerdings auch Mental Load Expertin.
Ja, oder? So kann man das sagen.
Sag ich richtig. Und Mental Load ist sozusagen, das müssen wir vielleicht mal ausholen. Also es geht ja heute um Vereinbarkeit. Und das ist schon ein schwieriger Begriff für viele Väter, finde ich. Vereinbarkeit, was sagt das schon von Familie und Beruf, wird meistens weggelassen. Und hinzu kommt halt dieser Begriff Mental Load, der eng mit Vereinbarkeit verbunden ist. Magst du es einmal kurz erklären, bitte? Was ist Mental Load für alle Väter, die davon noch nie was gehört haben? Und ich befürchte, das sind einige.
Genau, also Mental Load kann man sich sehr gut angucken, wenn man auf YouTube Familienmanagerin eingibt und sich ein Vorwerkvideo anguckt, weil das wunderbar zeigt drei Aspekte, die bei Mental Load eine große Rolle spielen, nämlich die Unsichtbarkeit der ganzen Arbeit, die man hat, die mangelnde Wertschätzung und dass die Verantwortung bei einer Person ist. Das heißt, wir sprechen hier eher vom Privatbereich und man kann eben sagen, dass so bei 95% aller Familien die ganze Verantwortung dafür, dass der Alltag als Familie funktioniert, bei den Frauen liegt. Und damit verbunden ist eben nicht nur die Verantwortung als solches, sondern auch, dass man ja Verantwortung auch für Abhängige übernimmt, also für Kinder. Und dass man dort eben oft nicht sagen kann, das mache ich nicht oder da sehe ich mal drüber hinweg, sondern da hängt ja immer so das Wohl der Kinder, die Entwicklung der Kinder dran. Und zum anderen geht es eben ganz viel um Aufgaben, die nicht gesehen werden. Also an dem Beispiel, wenn man sagt, naja, eigentlich so was ganz Einfaches, Kind wird zum Kindergeburtstag eingeladen, man müsste ein Geschenk besorgen. Dann ist das vielleicht was, was man als Frau an den Mann delegiert und er sagt, alles klar, jetzt besorge ich das Geschenk, aber eigentlich ist ja die Aufgabe, das Kind muss zu diesem Kindergeburtstag und daran ist Mental Load sozusagen das Unsichtbare, nämlich wie kommt das eigentlich dahin? Wird das abgeholt von der anderen Mutter, vom anderen Vater? Brauche ich da eine Vollmacht? Muss ich morgens an die Vollmacht denken, die mit in die Schule zu geben? Muss ich die Erzieherin ansprechen, die Lehrer? Waren wir eigentlich schon mal eingeladen? Was haben wir da eigentlich geschenkt? Wie kommt eigentlich das Kind wieder nach Hause? Haben wir die Kontaktdaten? Wissen wir, wo die Leute wohnen? Haben wir, was weiß ich, also es sind ganz viele Sachen dabei, über die man eben ganz oft nicht spricht und das sind alles Kleinigkeiten, aber in Summe eben wird das ein Riesenballast, der natürlich eben dann an einer Person schnell zu einer Überlastung auch führen kann und es wird oft halt auch gar nicht gesehen von dem Partner, was eben ein großes Problem ist. Also da ist gar nicht die Unterstellung, dass ein Partner sagt, ich sehe das alles und ich ignoriere das, sondern man ist es durch die Rollenbilder so gewöhnt, eigentlich nicht viel darüber zu sprechen. Und was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, und dann bin ich fertig, ist die steigende Erwerbstätigkeit der Frau. Also wir leben ja nicht mehr in so einer Welt, wo dominant ist, dass die Frauen zu Hause sind und sich eben um Haushalt und Kinder kümmern und der Mann geht arbeiten, sondern es gibt ja viele Konstellationen, also 3/4 aller Familien funktionieren so, dass die Frau eben mindestens auch arbeiten geht.
Wie könnte man das von einem typischen Burnout, was für mich, glaube ich, so die erste Assoziation war, abgrenzen? Ist das eine Form von Burnout? Eigentlich?
Also ich für mich, wenn man tatsächlich die Kriterien von Burnout in der Suchmaschine quasi eingibt, ist das absolut der Weg dorthin. Also es ist auf jeden Fall, die Burnout, das erkennt man ja verschiedene Stufen und das ist auf jeden Fall der Einstieg in Burnout. Und deswegen sollte es allen Familien eigentlich gelegen sein, dass man vermeidet, dass eben einer der Partner in diesen Teufelskreis eben kommt und von der Überlastung dann irgendwann das tatsächlich in handfesten Burnout auch kippt.
Wie kann man den Schalter umlegen als Familie? Es ist ein typisch weibliches Phänomen. Frauen leiden darunter, Männer, du sagst, es ist unsichtbare Arbeit, Männer sehen sie tatsächlich nicht. Wie kann man sie sichtbar machen für die Männer?
Also das allererste ist, glaube ich, ganz banal, nämlich, dass wir jetzt einen Begriff dafür haben. Also dieses Problem gab es ja quasi schon immer und das ist durch einen Comic einer französischen Zeichnerin, der auch einfach Mental Load heißt, also als Begriff sichtbar geworden. Und ich habe das Feedback von ganz vielen Frauen, die zu mir kommen und sagen, oh Gott, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist und jetzt habe ich dieses Wort und jetzt kann ich mit meinem Partner auch darüber sprechen, irgendwie was schief läuft. Und der zweite Schritt ist eben wirklich zu sagen, wir gucken uns mal an, was diese unsichtbaren Sachen alle sind. Und das geht tatsächlich nur mit Reden und vielleicht auch, das empfehle ich, aber ich mag Excel-Listen auch sehr gerne in der Arbeit, dass man wirklich mal, dass sich alles aufschreibt, was alles zu tun ist an Kleinigkeiten, die man eben sonst nie erwähnt, wie dass die Betten bezogen werden, die Blumen gegossen werden und andere Themen. Und dass man dann aber nochmal unterscheidet, wer denkt daran und wer macht's. Weil viele leben schon in Beziehungen, wo der Partner gut die Hälfte der To-Dos übernimmt, aber eben nicht dieses, ich hab's im Kopf, ich habe diese lange To-Do-Liste und ich steuere das und ich trigger das auch an oder ich trage die Verantwortung dafür. Und genau das ist ja der Teil, wo quasi wir jetzt alle ran wollen, nämlich die Verantwortung zu verteilen und dass eben nicht diese ewig ratternden To-Do-Listen im Kopf einer Person sind, sondern nach Möglichkeit eben in zwei Köpfen verteilt.
Das Thema Kommunikation ist ja, ne, ist ja ein wichtiger Fakt eigentlich. Ab wann würde die Kommunikation nach der Definition irgendwann beginnen? Also setzt sie vorher ein oder dann erst später, wenn der Konflikt quasi da ist und man dann erst anfängt zu reden?
Ich glaube leider ganz oft mit dem Konflikt erst. Es wäre aber natürlich wünschenswert, wenn wir eine Kultur entwickeln, die eben nicht sagt, oh, Liebe bedeutet, ne, wir verstehen uns ohne Worte, wir lesen uns alles von den Augen ab und natürlich weiß mein Partner, was ich brauche, sondern dass man relativ früh und am besten quasi bevor man Kinder bekommt, weil da steigt die Belastung natürlich, wirklich sich so einen regelmäßigen Termin nimmt, das empfehle ich zumindest, dass man sagt, wir machen wirklich eine Wochenplanung regelmäßig, weil wir da Transparenz eben über quasi den Regelbetrieb bekommen, aber dass man auch eine Kultur pflegt, wo man sich vielleicht einmal im Monat sogar Zeit nimmt und auf die Metaebene geht und sagt, Mensch, wie ist das gelaufen, ja, was haben wir uns eigentlich vorgenommen, hat das geklappt, gab es da Schwierigkeiten, sind Sachen dazugekommen, gibt es eigentlich Aufgaben, die wir beide total blöd finden, dass wir uns da mal abwechseln, weil warum soll eigentlich einer immer den Biomüll den Rest seines Lebens irgendwie runterbringen? Sowas ist banal, aber sorgt natürlich auf Dauer einfach auch für Frust. Oder dass man eben ja wirklich darüber spricht, wie es einem so geht mit den Aufgaben, ob man Verantwortung vielleicht ganz abgeben will, weil man sagt, du Elternabende, das ist nichts für meine Nerven. Und der andere sagt, du, das ist mir, ich sitze einfach die Stunde drin und bringe dann das Protokoll nach Hause, alles gut, das mache ich. Aber man muss, glaube ich, als Paar einfach wirklich da nochmal eine andere Kommunikationskultur entwickeln und eben von diesem Romantikideal so ein bisschen abweichen.
Gut, also das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, den ganzen Tag drüber sprechen. Ich glaube, es wird auch ein Thema sein, was uns dieses Jahr und auch die nächste Zeit nochmal intensiv begleiten wird, immer wichtiger wird. Du schreibst auch ein Buch gerade zu dem Thema, was im Herbst erscheint. Mhm. Heute wirst du auch als Referentin zu dem Thema nochmal was sagen. Aber ich glaube, hier müssen wir es erstmal abkürzen und nochmal schauen, wie die anderen Leute auf das Thema reagieren. Und tatsächlich geht es ja hier nicht ohne die Väter. Die müssen ja die Arbeit mitnehmen. Davon haben wir hier ganz, ganz viele. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Thema heute hier noch ankommt.
Es geht übrigens nirgendwo ohne die Väter. Also das Problem löst man nur gemeinsam.
Gut, bin ich ja froh. Okay.
Danke, dass du die Zeit hattest.
Genau, danke dir.
Noch mal ein paar Väter.
Richtig. Und vielleicht sehen wir uns im Herbst, wenn dein Buch erscheint. Ja.
Danke.
Dankeschön. So, wir sind zurück. Wir haben Fabian gefunden von New Kid and the Block.
Genau, ein Papa-Blogger. Im Grunde ein Papa-Blogger der ersten Stunde, sage ich mal, oder? Also dich gibt es schon relativ lange.
Also mich gibt es seit 1981, den Blog gibt es seit Ende 2013.
Genau, also ein Urgestein sozusagen. Und du bist heute hier unter anderem auch, weil das Thema Vereinbarkeit dich, glaube ich, seit einiger Zeit auch umtreibt. Und das ist ja das Hauptthema dieses Tages, dieses Gipfeltreffens der Väter. Und du inzwischen auch das Thema Mental Load sehr für dich entdeckt hast. Dazu hat uns ja Patricia schon ein bisschen was erzählt, aber es wäre natürlich mal spannend, das aus Vätersicht zu erfahren.
Ja, soll ich einfach mal erzählen, wie ich das Thema für mich oder eher stellvertretend für mich, für andere Väter gerne entdeckt habe. Ja. Das war tatsächlich, du nennst gerade Patricia auf ihren Blog und auf ihren Instagram-Seiten habe ich vielleicht zum ersten Mal davon gehört, ich bin mir nicht mehr sicher. Nahm aber wahr, dass dieser Begriff Mental Load aufpoppte und dass sich viele Mütter, zumindest in dieser Eltern-Blogger-Blase, in der wir uns im weitesten Sinne irgendwie befinden, sich damit beschäftigen und offenbar mit diesem Problem identifizieren können. Und ich habe, nachdem ich mich da ein bisschen reingelesen habe, was das denn bedeutet, gemerkt, dass es tatsächlich auch so ein bisschen unser Problem zu Hause ist. Dass ich mich, wenn ich mich mal mit meiner Frau streite, dass es dort um ähnliche Themen geht, wie die Patricia und andere Mütter dort beschrieben haben. Eben, dass man denkt, man teilt sich alles 50-50 ungefähr. Es herrscht aber doch irgendwie ein gefühltes Ungleichgewicht.
Ich muss da ganz kurz einhaken, weil bei euch ist es ja tatsächlich so, du arbeitest ja in Teilzeit und deine Frau, das weiß ich jetzt nicht, auch? Oder?
Sie ist selbstständig und arbeitet vielleicht mal nur 30 Stunden, mal 60. Man kann das immer schwer nachrechnen. Ne?
Okay, also aber ihr arbeitet tatsächlich in einem Modell, wo man sagen kann so, okay, das geht in die richtige Richtung, wenn
genau.
man das Thema Vereinbarkeit und Mental Load irgendwie bespricht.
Genau. Und ich kann auch sagen, dass dadurch, dass ich vor über 2 Jahren dauerhaft in Teilzeit gegangen bin, sich wirklich schon vieles verbessert hat. Aber ich glaube, es könnte immer noch besser werden, egal wie modern oder nicht modern sich das aufteilt. Und beim Mental Load, kurz dazu noch, war es wirklich so, dass ich dann selbst für mich, dadurch, dass es woanders thematisiert wurde, die Argumente meiner Frau besser verstanden habe. Die nämlich sagte, ja, das ist ja schön und gut, dass du dich um alles, dass du alles ausführst, was wir besprechen oder was ich mir wünsche. Ne? Aber wäre doch schön, wenn du auch mal mehr als eine Woche im Voraus mitdenkst. Ne? So jetzt überspitzt formuliert. Und das traf auf uns zu und ich habe dann gemerkt, hey, das trifft ja wirklich offenbar ganz viele andere Eltern auch. Und das fand ich super spannend. Auch dadurch, dass Patricia sagte, dass das ihr Feedback war, dass da wirklich Frauen weinend auf sie zukamen. Endlich versteht mich jemand, das ist unser Problem. Das scheint was Größeres zu sein.
Hast du ein Beispiel, worum es geht, wenn ihr zu Hause streitet, ohne dass du jetzt aus dem Nähkästchen plauderst, aber wenn deine Frau sagt, denk doch mal eine Woche im Voraus bitte mit, um was für Punkte geht es da, um was für Themen?
Das waren, wie gesagt, ich glaube, es ist deutlich besser geworden, aber das waren oftmals vermeintlich Kleinigkeiten. Sprich, meine Frau war immer die, die wochenlang auf eBay Kleinanzeigen rumgesucht hat, weil wir mal eine schöne neue Kommode haben wollten fürs Schlafzimmer oder mal eine Lampe im Wohnzimmer. Und ich habe sie das immer machen lassen, weil sie sowieso den besseren Geschmack hat, was Inneneinrichtung anbetrifft, mich damit noch ein bisschen rausgeredet, habe dann aber auch immer argumentiert, hey, aber wenn du eine Kommode findest, ich bin doch der, der die dann irgendwo abholt und aufbaut und das ist doch Arbeitsteilung, ist doch okay. War für mich ein okayes Modell, habe aber gemerkt, dass sie sich gefreut hätte, wenn ich da auch mal die Initiative ergreifen würde und nicht nur Sachen ausführen, die ich schon routiniert so laufen, sondern auch mal an Veränderungen denke zum Beispiel.
Du arbeitest jetzt in Teilzeit. Wie viel Prozent arbeitest du?
Ich habe reduziert von 40 auf 30 Stunden pro Woche, bin nach wie vor 5 Tage die Woche im Büro und arbeite dort statt bis 18 Uhr jeden Tag bis 15 Uhr.
Und ist Teilzeit die Lösung des Mental Loads Problem?
Es ist nicht die Lösung des Mental Loads Problem, aber es ist ein guter Ansatz, um dahin zu kommen, weil ich dadurch unter anderem mehr Zeit habe für die Kinder als vorher, was natürlich auch ein wichtiger Grund für mich war, und dadurch meiner Frau auch mehr Zeit verschaffe, ihrer eigenen Arbeit wieder nachzugehen. Das ist ja das, was gerade in den ersten Kinderjahren leider oft zu kurz kommt bei Frauen. Und dadurch die gesamte familiäre Situation ein bisschen ausgeglichener und entspannter wurde und ich dadurch auch Zeit und Luft im Kopf gefunden habe, mich auf ein paar andere Gedanken einzulassen, die man vorher gar nicht hatte, weil man sich mit der Arbeit ja auch immer leicht rausreden kann.
Das Thema Kommode fand ich jetzt ganz spannend. Aber nicht während des, nicht wegen des Geschmacks, sondern ich höre da so ein bisschen raus. Also für mich ist das Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, völlig neu. Ja, also ich stecke da noch, ich komme da jetzt erst gerade so rein, aber ist denn das Thema Kommunikation vielleicht auch ein ganz wichtiges Gewicht eigentlich in einer Lösung vielleicht auch? Weißt du, was ich meine?
Ja, ist es. Also ich glaube, bei allen Problemen auf dieser Welt ist Kommunikation ein ganz guter Lösungsansatz. Deshalb im Privaten natürlich auch. Ja, es hilft, denke ich, Probleme nicht nur zu benennen, sondern auch zu verstehen. Und dieses Buzzword, was es ja mittlerweile auch ein bisschen geworden ist, Mental Load, half mir und half ganz offensichtlich vielen anderen dabei, das Problem zu verstehen. Und dann kann man auch mal gezielter darüber reden, wenn man weiß, was denn das Problem ist. Vorher haben wir uns, wenn wir uns mal gestritten haben, so ein bisschen im Kreis gedreht, weil ich es nie ganz verstanden habe.
Also ich meine jetzt nicht Kommunikation über das Problem hinweg, also dass man gemerkt hat, okay, da besteht ein Problem, sondern vielleicht auch aus der Erwartungshaltung heraus, die deine Frau jetzt beispielsweise bei der Kommode hatte, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich bin immer noch nicht der, falls die Frage gleich noch kommen würde, der jetzt proaktiv losgeht und sich einen neuen Teppich irgendwie online sucht, ne? Das nicht, aber wir können ja schneiden, ich muss mal kurz überlegen. Ich bin nicht geschnitten. Also genauso wichtig wie Kommunikation ist, glaube ich, dieses tatsächliche Mitdenken. Also der Partner merkt doch natürlich, ob der andere, ob sein Gegenüber, ob Mann oder Frau mitdenkt und auch Sachen mal selbst angeht, ohne daran erinnert zu werden. Also der erste Schritt ist dann vielleicht schön, dass man Sachen macht, wenn man nur einmal daran erinnert wird. Das Ideale wäre, wenn man an nichts mehr erinnert werden muss. Umgekehrt genauso. Es geht ja nicht nur um Frauen gegen Männer und die blöden Männer, die irgendwie an nichts denken. Ich reg mich ja umgekehrt auch manchmal auf, wenn meine Frau 3 Tage lang da irgendwelche Sachen stehen lässt und nicht wegräumt. Also das ist nicht nur ein Männer-Frauen-Problem.
Das schneiden wir raus.
Das schneidet ihr raus? Aber es ist so, es ist so. Aber ich will damit nicht die Männer verteidigen. Aber ich wollte sagen, das ist ein Paar-Problem und nicht immer nur geschlechterspezifisch.
Genau, und Mitdenken, finde ich, ist ein gutes Stichwort, weil das ist in der Tat etwas, was Männer in diesem Bereich oft noch lernen müssen. Also erkenne ich auch bei mir, dass da ist manchmal noch ein bisschen hapert. Schneiden wir auch raus.
Schauen wir mal, wie wir hier heute weggehen alle, ob wir uns die Köpfe einschlagen oder nicht.
Ja, also auf jeden Fall vielen Dank erstmal für deine Einschätzung zu diesem Thema Mental Load aus Vätersicht.
Vielen Dank.
Wir haben ja noch 199 andere Väter hier, die können wir auch noch fragen. Wobei ich glaube, dass du echt schon relativ weit bist bei der Thematik und für viele das tatsächlich noch Neuland ist. Aber das werden wir noch erfahren.
Deswegen ist es ja spannend, vielleicht auch diese Väter zu fragen. Ihr habt ja noch einen ganzen Tag Zeit.
Das machen wir.
Danke dir erst.
Danke auch. Bis dann. So, da sind wir wieder zurück und wir haben Alu und Konzi getroffen und gleich mitgeschleppt vors Mikro. Das sind zwei Blogger und zwar haben sie zwei Blogger, ein Blog, ein Familienblog, großeköpfe.de, und ihr werdet nachher auch mit Franziska Giffey auf dem Podium sitzen und sprechen. Tatsächlich, ja, ich bin auch etwas neidisch, weil ihr sozusagen ja prädestiniert seid für das Thema Vereinbarkeit. Ihr lebt es, oder ich sag mal, Anführungsstriche unten, ihr versucht es zu leben, Anführungsstriche oben, weil das ist natürlich ein Prozess und nicht so einfach. Trotzdem, wie läuft es bei euch? Vielleicht können wir irgendwas von euch lernen.
Es wird gleich an mich weitergereicht. Ja, wie läuft es gerade? Also es ist wie überall hoch und tiefs. Es gibt die Abende, wo wir bis ans Zahnfleisch bewaffnet diskutierend nebeneinander sitzen. Oft ausgelöst dadurch, dass Familien- und Alltagsstress uns irgendwie nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich glaube, es läuft an sich gerade gut. Wir haben ganz persönlich einfach, versuchen wir ja immer so ein Schichtmodell zu fahren. Der eine, die andere haben gerade ein großes Projekt, dann kann der andere Partner mehr den Hintergrund machen und dann wechselt das auch mal. Was aber gerade ein bisschen durch so Sachen wie Hausbau, Umzug, kranke Kinder, das ist ja immer das Schwierigste überhaupt. Genau. Wo wir dann eigentlich so ein bisschen auch wieder an unserer Vereinbarkeit zweifeln, weil dann am Ende doch in den Debatten so Sätze kommen wie, ich muss aber arbeiten. Ja, ist gerade bei uns so, ich bin gerade der mit dem festen Job und wir haben ja einige Verpflichtungen eingegangen durch so einen Hausbau. Also da knirscht's, aber es läuft deswegen gut und das ist auch immer unser kleiner Impfstoff, weil wir auf der Zielgerade sind. Die ADU macht gerade ihre Masterarbeit und ich bin der Meinung, das Projekt wird wirklich in den nächsten 4 Wochen auch fertig. Und
das Projekt Masterarbeit oder das Projekt Hausbau?
Das ist immerwährende Büchse der Pandora, die wir damit begonnen haben. Also das, ich glaube, eigentlich läuft's gut, aber wir haben so rund um Weihnachten, waren 4 von 5 krank und so, da war mal wieder so eine Talsohle.
Genau, also ich beschreibe das ja immer als Wellenprinzip, nicht als Schichtprinzip. Also dass wir sozusagen diese Wellen haben, wo halt der eine mehr arbeiten muss und der andere mehr dann die Care-Arbeit übernimmt. Und so wechseln wir uns ab. Das machen wir schon seit, sagen und schreibe, 15 Jahren so. Zum Beispiel, Konsti hat ja 12 Monate Elternzeit genommen bei uns am zweiten Kind, damit ich halt Vollzeit arbeiten konnte. Und jetzt beim dritten Kind habe ich die Elternzeit genommen, weil ich halt gerne nochmal studieren wollte. Also so wechseln wir uns irgendwie ab, damit es gleichberechtigt verteilt ist. Generell ist das Motto von Vereinbarkeit immer die Kommunikation. Also wir reden nicht nur jeden Abend darüber, wie wir uns was vorstellen. Wir machen auch sonntäglichen Wochenplan, wie wir uns die verschiedenen Termine vorstellen. Dann streiten wir darüber, welche Termine wichtiger sind von wem. gucken, dass wir die drei Kinder mit ihren Terminen alle unterbringen. Das machen wir auch für jeden Monat und dann fürs Jahr. Und so funktioniert es. Also Kommunikation ist der Schlüssel, um die Thematiken Mental Load von sich selbst abzuwehren und sozusagen immer durchlässig zu bleiben, glaube ich, in einer Beziehung. Ja.
Das heißt, von der Organisation her, man muss das natürlich auch gut durchplanen, wenn du sagst, sonntäglich. Was ergeben sich so drumherum für Probleme, Problemfelder, Spannungsfelder in der Organisation?
Also ganz großes Problemfeld ist absolut die Kinderkrankheitsgeschichten. Also wir haben drei Kinder und nur noch 20 Krankheitstage, weil unsere Tochter bereits über 12 ist und damit nicht mehr betreut werden darf, zu Hause bezahlt vom Arbeitgeber. Und mit einer Lungenentzündung lässt man sie halt einfach nicht allein zu Hause. Das ist Fakt. Und insofern kommt man da einfach an seine Grenzen. Das ist immer ein Thema, wo wir diskutieren und wo wir auch sagen müssen, dass wir natürlich inzwischen, seit letztem Jahr haben wir Glück, dass unsere Großeltern alle in Rente sind, doch sehr massiv auch darauf zurückgreifen müssen und auch wollen und dürfen, glücklicherweise in Absprache. Und das andere ist, dass wir wirklich auch probieren, diese Freiräume, also für jeden von uns Freiräume zu schaffen. Aber das ist das, was eigentlich am meisten hinten runterfällt. Also persönliche Freiräume, ganz allein, aber auch als Paar. Das ist das, was am schwierigsten ist, finde ich.
Ja, also bei uns ist das einfach so, dass wir die Abende viel zu lange noch mit Familiensachen beschäftigt sind. Ja, nun, manchmal verblocken wir das auch. Und wir haben lange einfach diskutiert, was machen andere besser als wir? Warum klappt es bei anderen besser? Klappt es bei anderen wirklich besser? Und so. Also das sind die Fragen. Jetzt sind wir gerade, das war unser letzter großer Knackpunkt, eigentlich auf dem Weg, dass wir sagen, wir müssen das mehr akzeptieren. Gerade ist auch eine Phase, wo das auch endlich mal klappt. Also es ist bei mir gerade so, dass ich weniger Pflichtarbeit noch mit nach Hause nehme. Also das liegt gar nicht daran an meiner Lohnarbeit, sondern ich habe nebenbei immer noch an der Doktorarbeit rumgewerkelt, weil die jetzt druckfertig gemacht werden musste und es hieß dann Abendstunden irgendwie einplanen und dann bist du natürlich total pissig, wenn du eben nicht 2 Stunden noch kriegst, sondern eigentlich höchstens 20 Minuten, weil ein Kind dir laufend um die Beine schlawenzelt. Das sind ja auch keine Konzentrationssachen. Das ist also genau das, was Alu sagt. Das Recht freier Zeiteinteilung ist etwas, was Eltern eigentlich verwirken mit dem ersten Kind. Ja, und wenn sie das auch noch gleich versuchen, pari pari auf 2 Schultern zu verteilen, dann ist das natürlich umso spürbarer, weil dann betrifft es beide. Und die andere Sache, die mir so klar geworden ist, ist, dass du jetzt natürlich in einem Level bist, wo keiner von beiden mehr entspannt ist, weil so viel zu tun ist, dass beide haben voll zu tun. Du kannst also auch gar nicht mehr auf Entlastung vom anderen hoffen. Und deswegen versuchen wir jetzt 2020 einfach so ein bisschen runterzufahren. Und ich hoffe, das gelingt uns.
Letzte Frage, ihr sitzt gleich mit Franziska Giffey, unserer Bundesfamilienministerin, auf der Podiumsbühne. Gibt es eine Frage, die ihr gleich stellen wollt? Oder habt ihr eine Forderung an sie, die vielleicht einfach mal mehr Raum braucht Richtung Familienpolitik?
Also generell finde ich, das Familienministerium versucht schon sehr viele Dinge sehr zu vereinfachen, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder mit dem Ministerium diskutiert haben. Sei es die Online-Antragsmöglichkeiten durchs Familienportal. Das ist super. Ja, und auch diese ganze Unterstützung, familienfreundliche Unternehmen und so, das läuft schon in die richtige Richtung. Generell glaube ich, wo es mehr Unterstützung bräuchte, wäre Flexibilität bei Eltern. Weil es gibt so viele Elternmodelle, so viele Familienmodelle und das wird einfach nicht abgebildet. Und das wird nicht abgebildet in der Politik und es wird auch nicht abgebildet in dem, wie die Arbeitgeber sozusagen mit uns umgehen als Familie. Und wir sind zum Beispiel eine der Familien, wo sich beide sehr gut vorstellen könnten, Teilzeit zu arbeiten und dafür auch Teilzeit sozusagen mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Wir haben aber auch alleinerziehende Freunde, da gibt es diese Diskussion überhaupt nicht. Und die fühlen sich überhaupt nicht gesehen. Insofern bin ich zum Beispiel in Bezug auf die Krankentage absolut dafür, dass das flexibler gestaltet werden muss in einem bestimmten Altersrahmen. Das kann nicht sein, dass du 10 Krankentage hast und jeder weiß, wer eine Kita-Eingewöhnung mitgemacht hat, 10 Krankentage sind ein Witz. Das bringt dir gar nichts. Und Alleinerziehende bräuchten sowieso von vornherein schon mal mehr Krankheitstage für ihre Kinder. Und sowas, finde ich, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht flexiblere Systeme für alle Familienmodelle schaffen könnte.
Ja, also die 2 Punkte, also Krankheitstage finde ich ja deswegen spannend, weil wir reden von der Anzahl und vergessen ja, dass das Finanzierungsmodell von Kinderkrankheitstagen auch anderes ist als von Arbeitnehmerkrankheitstagen. Ich finde, da muss man ran, das muss man gleichsetzen. Also dieses Problem mit, die Krankenkasse stockt auf, ne, zu diesem Netto-Tagessatz, aber auch nur bis zum bestimmten Betrag und irgendwie auch, wenn ich es richtig erinnere, genau, du hast dann eben immer nur dein Brutto und die lassen immer nur dein Netto und nicht dein Brutto raus und das sind so ein bisschen Probleme, da muss man ran. Also wer Kinder betreut, ist genauso krank, wie wenn er selber mit einer Erkältung oder Schlimmerem da niederliegt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn ich so auf diese ganze Diskussion um Frau Giffey auch in den letzten Tagen gucke, frage ich mich, sie, also das Familienministerium macht viel Gutes. Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist die Frage der Arbeitswelt. Das haben wir noch nicht eingeholt. Und das, glaube ich fast, wäre eigentlich ist ein sowas von sozialdemokratisches Thema. Da müsste man mal rangehen als sozialdemokratisch geführtes Ministerium. Und da nun ihr Ressortkollege im Arbeitsministerium auch derselben Partei angehört, das wäre mal ein Schritt. Ein Projekt zu machen, an dem man gemeinsam sagt, wir reden über die neue Arbeitswelt und nur ein Beispiel noch zum Schluss. Solange ich viele, also bei uns ist das so, na klar sind wir in unserer Blase auch, aber solange ich viele Freunde habe, die Eltern sind und in öffentlichen Dienst befristet beschäftigt, zum Beispiel in der Wissenschaft, das sind so große Unsicherheiten, die da auch in deren Familien reinspielen, das muss man abschalten. Und da müssen wir wieder das Rad ein bisschen zurückdrehen, zum Beispiel dauerhaft angestellte wissenschaftliche Mittelbauleute an Universitäten und Hochschulen.
Ich glaube, das verspricht ein spannendes Panel zu werden.
Genau, also ich finde es spannend, euer politisches Engagement. Ich finde es spannend, euer Blog, wo ihr auch beide schreibt. Also und alle die, die euch jetzt noch nicht so gut kennen, www.großeköpfe.de, könnt ihr nochmal nachlesen. Und ich hoffe auch, dass ihr nochmal zum Podcast kommt als exklusive Gäste. Ja, genau. Weil heute haben wir noch 199 andere Väter, die wir vors Mikro kriegen müssen. Aber erstmal vielen Dank und genau, tollen Tag Dank. Euch. Und wir suchen jetzt nochmal.
Wir suchen gleich nochmal in die nächsten. Väter. Aber ich muss noch zum Abschluss sagen, ich finde das, also Respekt, eine Masterarbeit, Doktorarbeit. Ja. Da fehlen mir die Worte. Also vielen Dank und bis später. So, wir sind mit einem weiteren Gesprächspartner da.
Genau, wir haben einen neuen Gesprächspartner gefunden, und zwar den Sascha Schmidt.
Richtig, Autor und Paar-Coach, Paartherapeut. Coach.
Okay. Genau, und das ist das Spannende. Bisher hatten wir ja nur Väter und auch ein paar Mütter, aber wir hatten noch keinen Vater, zu dem die Väter auch kommen, wenn sie Probleme haben.
Und zwar mit den Müttern.
Was es noch spannender macht. Genau. Magst du uns verraten, mit welchen Problemen die eigentlich kommen zu dir? Wann ist es soweit, dass man ein paar Therapeuten einschaltet?
Also das Spannende ist, die Anfragen bekomme ich häufig nachts per E-Mail. Also da weiß man schon, da hat es geknallt und dann wird um 23 Uhr die E-Mail geschrieben. Viele Männer schreiben mir die Mail, spannenderweise, mit der Einleitung, ich muss mich melden, wir brauchen Hilfe. Also der hat anscheinend wirklich Druck bekommen im Sinne von, jetzt kümmerst du dich, sonst reicht es. Und das ist die Krise. Also die Leute, die zu einer Paarberatung gehen oder zu einer Paartherapie, bei mir Beratung, die kommen, weil sie wirklich eine Krise haben, weil sie wissen, wir sind in der Sackgasse oder es steht die Trennung eventuell im Raum, wurde zumindest schon ausgesprochen. Oder eine Affäre ist aufgeflogen oder was auch immer. Die kommen also nicht prophylaktisch, sondern wirklich, da brennt es.
Und wo genau brennt es? Kann man das sagen? Oben, unten, vorne, hinten?
Meistens, also ich mache ja hauptsächlich berufstätige Eltern sozusagen oder Elternpaare. Das ist so meine Zielgruppe. Bei den meisten brennt es mit dem zweiten Kind, also mit der Geburt des zweiten Kindes. Bei dem ersten Kind, da hat man das irgendwie alles noch hinbekommen. Mit der Geburt des zweiten Kindes stellt man fest, 1 + 1 ist nicht gleich 2, sondern das ist irgendwie 4 oder 5, was die Aufmerksamkeit, was den Stress angeht, was das Organisieren angeht, etc. Parallel dazu haben viele ein Haus gekauft oder einen Restbauernhof ausgebaut. Das heißt, es gab sozusagen neben dem Job noch sozusagen dieses Familiennest, was groß gebaut wurde. Und dann sagen die meisten, wir sind ein gutes Team, aber kein Paar mehr. Die Liebe ist weg.
Kannst du die Liebe zurückbringen, Sascha?
Nein, die Liebe kann ich überhaupt nicht zurückbringen. Dann wäre ich ja reich. Aber was ich machen kann, ist zu sagen, vielleicht ist die Liebe gar nicht weg, sondern nur verschüttet. Also ich würde sagen, bei 10% der Paare, die zu mir kommen, da ist wirklich die Liebe weg. Das passiert, das ist so. Das ist ein schleichender Prozess. Aber bei 90% ist die Liebe schwer verschüttet, untergegangen.
Positiv, ehrlich gesagt, diese Zahlen. Die machen Mut und Hoffnung, finde ich, für alle, die tatsächlich in der Krise sind und vielleicht in dem Moment tatsächlich glauben, dass da keine Liebe mehr ist. Wie holst du die Liebe zurück?
Im Grundgedanken, Verstehen ist Liebe. Also wenn ich verstehe, warum mein Gegenüber so reagiert, wie er reagiert, dann kann ich auch wieder Empathie empfinden. Ich mache ein Beispiel aus einer Paarberatung, und zwar ein Mann, erfolgreich, beruflich viel unterwegs in Deutschland, also nur am Wochenende zu Hause oder spät abends. Und seine Frau war auch berufstätig und die hatten gemeinsam einen Sohn. Sie hat sich um den Sohn gekümmert. Und freitagsabends war so die Abmachung, am Freitagabend, da nimmst du, also sprich der Mann, den Sohn und bringst ihn ins Bett. Der Sohn hat das aber verweigert. Das ist aus kindlicher Sicht ganz logisch, weil ins Bett bringen ist ein sensibler Moment und da möchte ich gerne mit der Person Kontakt haben, die immer da ist, war in diesem Fall die Frau. Und der Mann hat das gesehen und hat sich zurückgezogen, weil er sich abgelehnt gefühlt hat von seinem Sohn.
Ja.
Und die Frau hat ihm unterstellt, du lässt mich allein. Und im Gespräch, deswegen verstehen ist Liebe, im Gespräch kam dann raus, dass der Mann aber total traurig war, weil er keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte. Und dann noch den Druck, und du lässt mich allein. Und dann hat er das, was Männer leider häufig machen in der Beziehung, ist er in die Flucht gegangen. Also Männer neigen da dummerweise zur Flucht. Und da hat er sich zurückgezogen. Und das haben wir in der Paarberatung, das war zum Beispiel so ein Element, wo sie ihn plötzlich ganz anders gesehen hat. Weil sie hat ihn ganz, in Anführungsstrichen, egoistisch gesehen. Du lässt mich allein, du hältst dich nicht an die Abmachung.
Okay.
Und die spannenderweise haben dann ein zweites Kind bekommen nach der Beratung. Aber er hat auch, und das ist das Wichtige, er hat seinen Job gewechselt. Also er ist dann ein Mann der Tat geworden und hat gesagt, okay, wenn ich Bindung zu meinem Kind aufbauen möchte, dann muss ich mehr da sein. Und deswegen hat er einen neuen Job angenommen, wo er nicht mehr deutschlandweit unterwegs war.
Okay, und das zweite Kind haben Sie dann Sascha genannt wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht.
Okay, wie muss man sich das vorstellen, Paarberatung? Die kommen nicht nur einmal zu dir, sondern das ist ja ein Prozess, oder? Wie oft ist man dann durchschnittlich bei dir als Paar, bis man sein Problem gelöst hat?
Auch das ist unterschiedlich. Also ein paar Therapeuten, ein paar Berater, die bieten alle unterschiedliche Modelle an. Bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich sage, ich bin Notarzt, ich bin keine Reha-Klinik. Das heißt, ich bin wirklich da, wenn es knallt, wenn die Krise da ist. Erfahrungsgemäß kommen die Paare zu mir 1 bis 5 Mal. Ich verkaufe aber auch keine Serien oder sonst was. Es gibt Kollegen, die sehen das anders, die machen das anders, die sagen, du musst ein Jahr kommen, sonst wird das nichts. Es gibt aber auch Klienten, die sagen, sie möchten eher eine therapeutische Betreuung haben. Das biete ich ja gar nicht an.
Das Thema Vereinbarkeit, warum wir ja auch heute hier sind. Wie würdest du das aus deiner Sicht jetzt mit Blick auf die Paare, die zu dir kommen, beurteilen, auch aus dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist ja auch, hat ja was mit Vereinbarkeit zu tun eigentlich, ne?
Genau, das Beispiel hatte was mit Vereinbarkeit zu tun und das Beispiel kam aus meiner alten Heimat München, also aus einer Metropolregion. Da habe ich auch schon als Paarberater gearbeitet und da habe ich festgestellt, dass viele kamen, die auch gesagt haben, Karriereplanung müssen wir als Paar aushandeln. Das macht nicht einer für sich, das handeln wir gemeinsam aus. Jetzt lebe ich ja seit knapp 3 Jahren im wunderschönen Schleswig-Holstein auf dem Land. Da ist das kaum ein Thema. Da ist eher wirklich das Thema Restbauernhof, Haus gekauft, zweites Kind, wir entfremden uns, wir sind nur noch ein Team. Aber Vereinbarkeitsthematiken im Sinne von, ich muss mich auch selbst verwirklichen und meine Nachbarin macht ja auch Karriere und wie auch immer. Das, was ich in der Metropole München ganz stark mitbekommen habe, zumindest bei meinen Klienten, jetzt in Schleswig-Holstein auf dem Land, spielt das keine große Rolle.
Okay. Dein Tipp für Väter da draußen, egal ob in einer guten Beziehung, schlechten Beziehung, wie auch immer, zum Thema Vereinbarkeit?
Du musst dir klar werden, was für ein Vater du sein möchtest. Das wäre sozusagen die zentrale Frage. Und dann kann es ja sein, dass ich sage, meine eigene Firma, mein Bauernhof, meine Karriere ist mir so wichtig, dass ich auf den Kontakt zu meinen Kindern verzichte, was legitim ist, wenn ich das bewusst mache. Oder es kann sein, dass ich sage, ich möchte unbedingt Kontakt zu meinen Kindern haben, gleichberechtigt mit meiner Frau. Und dann muss ich höchstwahrscheinlich auch in den Konflikt mit meinem Arbeitgeber gehen. Das kriege ich auch häufig mit. Also es gibt immer noch viele Arbeitgeber, die das nicht unbedingt sehen.
Und hast du einen abschließenden Tipp für alle die, die sozusagen nicht nachts um 23 Uhr eine E-Mail an dich schreiben sollen? Also was ist die beste Prävention als Paar?
Also da ist mein Tipp, das gebe ich meinen Paaren auch in der Beratung immer mit. Vergesst das Candlelight-Dinner, weil das macht nur Druck, weil häufig unterhält man sich dann doch nur über Kinder und der Sex findet nicht statt, den man sich erwünscht danach, sondern baut eine tägliche Routine ein. Der morgendliche Espresso, der Blick in die Augen, abends einmal Händedruck auf dem Sofa. Und in dieser Routine hebt euch auf die Rolle Mann und Frau, schaut euch in die Augen und sagt, das ist unser Abenteuer hier. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Wir haben die Familie gegründet. Also tägliche Rituale von 1 bis 5 Minuten, wo man sich als Mann und Frau begegnet und nicht in der Mutter- oder Vaterrolle.
Flo nickt auch schon ganz eifrig. Ich glaube, wir laden dich einfach nochmal ein.
Würde ich sagen, ja.
Zu einem Podcast zu dem Thema, gerade zum Thema Paarprobleme und Trennung. Aber jetzt erstmal vielen Dank. Wir suchen uns auch ein paar andere Väter und Mütter heute. Und
vielen Dank, Sascha.
Dankeschön.
Gerne, ciao.
So, da sind wir schon wieder. So, unser letzter Gast heute, leider. Also es gäbe ja noch ganz viele, aber wir können nicht alle 200 heute hier vors Mikrofon kriegen. Aber wir haben Birk Grühling erwischt. Birk ist Bildungsjournalist, regelmäßiger Autor von Men's Health Dad.
Und bald Konkurrenz, ne? Weil auch ein neuer Podcast.
Naja, und wir haben ja vorhin von Volker Beisch schon gehört, dass das ganze Thema Vereinbarkeit sich im Grunde zusammenfassen lässt zum Thema auch auf das flexible Arbeiten. Also wir müssen anders arbeiten, wir müssen flexibel arbeiten, mobiles Arbeiten, arbeiten in Teilzeit. Und da ist Birk ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Birk, du arbeitest in Teilzeit, richtig?
Ja, könnte man so sagen. Also ich arbeite 30 Stunden, wobei ich als Freiberufler arbeite und also keine klassischen Konferenzen habe, keine lange Mittagspause oder andere Dinge, die mich vom Arbeiten abhalten können. Also das heißt, ich arbeite 30 Stunden, aber die sehr komprimiert, sehr fokussiert. Das heißt, es ist so richtig Teilzeit, ist es nicht.
Also du lebst den Traum aller Väter wahrscheinlich.
Könnte man so sagen.
Das heißt, bis wann arbeitest du am Tag?
Also ich fange um 9 Uhr morgens an, dann habe ich halt meinen Sohn in die Kita gebracht. Die Kita liegt am anderen Ende der kleinen Stadt, das heißt, ich fahre ihn mit dem Auto dahin. Genau, dann kehre ich zurück, stelle die Waschmaschine an, räume die Spülmaschine aus, so, und dann fange ich langsam an zu arbeiten. Bis ungefähr 15 Uhr und dann hole ich meinen Sohn wieder ab. Meine Frau stößt dann so um 17 Uhr dazu. Die Arbeit Vollzeit, genau. Ja, und also das heißt, so Kernarbeitszeiten sind 9 bis 15 Uhr und manchmal setze ich mich dann abends nochmal hin, genau.
Bewundernswert. Wie seid ihr, habt ihr das vorher so geplant oder habt ihr darüber gesprochen, so wir drehen das Modell jetzt einfach um? Ich gehe, deine Frau geht ganztags arbeiten, ja. Und du bleibst zu Hause, also ich meine, oder habt ihr Stäbchen gezogen?
Nee, also das war eher so ein bisschen durch Zufall. Also vorher haben wir das tatsächlich klassisch gehabt. Ich habe in Vollzeit gearbeitet und meine Frau in Teilzeit. Und dann hat sie ein Jobangebot bekommen in Vollzeit, ein bisschen Veränderung im Job. Und ich wäre quasi ein ziemlicher Idiot gewesen, hätte ich gesagt, jetzt nee, das darfst du nicht. Und ich habe gleichzeitig aber immer wieder davon geträumt, nochmal wieder Freiberufler zu sein. Das ist jetzt nicht meine erste Freiberuflichkeit. Genau, und das hat dann einfach sehr gut gepasst. Und ich habe vorher schon sehr viel Zeit mit meinem Kind verbracht und immer schon versucht, irgendwie freie Nachmittage zu haben und so. Von daher war das einfach, dann hat sich das einfach sehr spontan so ergeben. Es war aber nie eine Diskussion drum. Also es war nie von langer Hand geplant. Es war aber auch keine lange Diskussion, ob wir das jetzt machen. Also das war eine Entscheidung von vielleicht 3 Minuten oder so.
Okay, aber im Grunde bist du momentan der Hauptverantwortliche fürs Kind, sage ich einfach mal, weil du einfach mehr Zeit mit eurem Sohn verbringst, kennst aber auch die andere Seite, als deine Frau mehrheitlich zu Hause war. Kannst du da einen Unterschied erkennen? Ich meine, so ein Kind entwickelt sich natürlich auch, klar, es ist schwierig zu vergleichen, diese zwei Phasen, aber fällt dir irgendwas auf, sozusagen, wenn du das schon gegenüberstellst, diese zwei Zeiten?
Ich bin viel näher dran. Das heißt, also ist es tatsächlich fast ein klassischer Rollenwechsel nicht so, aber also man merkt schon, dass sich das einfach sehr verschiebt. Also ich bin jetzt der, der erzählt, was in der Kita los ist, wie es ihm im Moment geht und so. Und meine Frau kommt dann nach Hause und ist dann doch eher die, die dann vielleicht ein bisschen stärker belagert wird nochmal. Und genau, manchmal ist es auch einfach so, dass wenn wir lange Zeit miteinander verbracht haben, dann kommt ja auch so die Phase, wo man dann auch, beide werden müde und haben auch irgendwann die Schnauze voneinander voll. Und dann ist meine Frau eher so die, die dann so die Entlastung bringt und mein Sohn freut sich dann total, dass sie jetzt da ist und dass er andere Sachen machen kann. Also man merkt an ganz vielen Stellen, dass es so ein, ja, einfach so ein Umdrehen von Aufgaben ist manchmal. Also man denkt einfach, jetzt denke ich dran, was muss ich morgens in die Kita mitnehmen? Hat der noch Windeln da oder sind die Gummistiefel da? Wo sind sie jetzt bei mir zu Hause oder muss ich sie jetzt wieder in die Kita bringen? Das ist so ein bisschen, diese Gedankengänge haben sich, glaube ich, geändert. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas für mein Kind geändert haben. Wir sind beide noch sehr, sehr präsent. Meine Frau geht einfach sehr früh aus dem Haus und ist dann am Nachmittag eigentlich schon wieder da, sodass dass wir beide doch schon eine große Rolle spielen und sie jetzt nicht so die jetzt mit der 60-Stunden-Woche ist, die ihr Kind nur am Wochenende sieht oder so.
Jetzt habe ich ganz viel gelernt zum Thema eben Vereinbarkeit und welche Probleme es dabei gibt, Mental Load, all das. Du bist jetzt so ein bisschen aus der, ich sag mal, aus der Distanz, jetzt beobachtest du ja diese ganze Debatte. Wie vergleichst du das mit euch? Also kannst du das verstehen? Kannst du es nachvollziehen? Oder sagst du eher, naja, eigentlich könnte es doch so einfach sein?
Oder leidest du vielleicht sogar unter männlichem Mental
Load? Nee, also ich leide nicht unter Mental Load, aber ich muss sagen, dass vieles einfacher wäre, wenn wir ein klassisches Modell fahren. Also viele unserer Freunde haben... Er arbeitet, er verdient das Geld, sie arbeitet in Teilzeit. Wenn das Kind krank ist, bleibt sie zu Hause. Sie kümmert sich sozusagen um all diese ganze Arbeit drumherum, die Care-Arbeit. Es klingt ein bisschen doof, aber natürlich trägt sie Mental Load, aber damit machen die sich das beide sehr einfach. Also die Rollen sind klar strukturiert und man muss nicht darüber reden. Wenn man aber gleichberechtigt das macht, hat man plötzlich das Problem, dass man sehr, sehr viel aushandeln muss. Man muss aushandeln, wer macht das, was im Haushalt? Man muss eigentlich, wer erledigt noch einen Einkauf? Wo können wir, also man muss halt in ganz vielen Stellschrauben immer wieder nachjustieren und immer wieder an sich arbeiten, um sozusagen ja so ein gutes Miteinander rauszukriegen. Und wenn ich den Status quo von vielen anderen oder von diesen traditionellen Familienbildern einfach lebe, habe ich dieses ganze Geraffel nicht. So, da ist mir alles klar. Aber wenn bei uns irgendwie ein Kind krank ist, wenn unser Sohn krank ist, müssen wir halt beide gucken. So, wer hat die wichtigeren Termine? Und da muss man ganz schnell aushandeln. Und genau, da muss irgendwie, wenn ich jetzt heute hier bin, macht meine Frau Homeoffice. Und das muss alles abgestimmt werden. Wenn die Frau einfach so zu Hause ist oder sowieso in Teilzeit, ist es überhaupt kein Aushandeln. Da ist es einfach so, Papa fährt zu einer Konferenz, Papa macht eine Dienstreise. Also.
Aber hättest du es gern anders?
Nein, nee, absolut.
Ihr liebt es, den schweren Weg zu gehen.
Oder? Ja. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, weil, also die Anekdote erzähle ich jetzt inzwischen in jedem Podcast, aber es gibt auch bei uns. Ich war in Elternzeit und stand in der Supermarktkasse und ein Opa hat irgendwie mit meinem Sohn so ein bisschen geschakert und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er meinte, dass er jetzt selbst Opa geworden ist und das total toll findet, Zeit mit seinem Enkel verbringen und er hat es aber mit seinem Kind verpasst und er meinte so, das ist etwas, das hole ich jetzt mit meinem Enkel nach, die Zeit, die er mit seinem eigenen Sohn nicht hatte. Und das ist aber falsch, das geht nicht. Wenn ich die Zeit mit meinem Kind verpasse, dann kann ich das nicht nachholen. Und ich will nicht, wenn ich alt bin, irgendwo stehen und sagen, scheiße, ich habe Zeit mit meinem Kind verpasst. Und in dem Moment ist es für mich völlig erstmal egal, ob es anstrengender ist, ob ich jetzt Karriere mache oder nicht, sondern ich muss Zeit mit meinem Kind verbringen. Es gibt irgendwann sowieso die Phase, wo mein Kind irgendwie in die Pubertät kommt und keinen Bock mehr darauf hat, mit Papa rumzuhängen. Dann kann ich immer noch sagen, ich arbeite doch wieder Vollzeit, gehe in ein Unternehmen oder sonst was. Aber jetzt, wenn der so klein ist, ist es verhältnismäßig, das irgendwie anders zu machen und nicht diesen, oder sich leicht zu machen und einfach zu sagen, ich gehe im Büro arbeiten und komme dann abends, wenn das Kind schon schläft, nochmal da kurz dazu und lese nochmal was vor.
Ich habe abschließend noch eine Frage. Nun arbeitest du als freier Journalist. Da werden viele Hörer und Hörerinnen sagen, naja, freier Journalist, wer kann sich schon die Zeit so frei einteilen? Das ist Luxus, ist es auch. Aber du hast ja tatsächlich auch schon mal in Festanstellung gearbeitet. Das heißt, du kennst auch die andere Seite, was möglich ist. Und deshalb noch eine Frage. Hast du einen Tipp für all diejenigen, die halt nicht diese Flexibilität haben, die halt nicht sagen können, ich arbeite nur 30 Stunden die Woche? Wie hast du es mit Festeinstellung gemacht, um trotzdem noch viel Zeit oder möglichst viel Zeit für deinen Sohn zu haben?
Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, wie viel Zeit man mit seinem Kind verbringt. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage von Qualität. Und nur weil ich nur am Wochenende, also wenn ich 40 Stunden arbeite, bin ich kein schlechterer Vater. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die Frage, wie fokussiere ich das Ganze? Und ich glaube auch, auch ein Handwerker kann in irgendeiner Form Modelle finden, wo er Zeit mit seinem Kind verbringt. Also es gibt ganz viele Schichtarbeiter, die mir gesagt haben, ich bin ein ganz präsenter Vater, weil ich eine Nachtschicht übernehme, weil ich versuche, keine Wochenendschichten zu übernehmen und weil ich meinen Schichtplan einfach gut einteile und so an bestimmten Momenten in meinem Sohn präsent bin und auch zum Kinderarzt gehen kann. Ich glaube, man muss sehr, sehr viel darüber reflektieren, wo kann ich Punkte schaffen, was ist mir auch wichtig. Und versuchen, wenn ich sage, mir ist es wichtig, einmal in der Woche zum Kinderfußball zu gehen, dann muss ich versuchen, irgendwie das frei zu schaufeln. Und wenn ich morgens 2 Stunden früher zur Arbeit komme oder so, das ist, ich glaube, da kann man viel auch mit den Arbeitgebern machen. Und man muss ja auch sehen, dass die Zahl der Arbeitsplätze, die wenigstens teilweise im Homeoffice arbeiten können, extrem zunimmt. Also natürlich der Erzieher, der Müllmann wird es nicht machen können, aber auch da gibt es Modelle der Flexibilität.
Okay, super Anregung.
Finde ich auch, ja.
Muss halt jeder wirklich für sich umsetzen und überlegen, wie passt das in meine Beziehung, in meine Familie, in meinen Job?
Genau. Und ich glaube, das waren ein paar ganz gute abschließende Worte für heute zum Thema Vereinbarkeit und warum wir hier sind.
Genau, dann entlassen wir dich wieder in den Väter-Summit und wir gehen gleich mit.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Super, vielen Dank.
Der Birk war unser letzter Gast für heute bei unserem Live-Podcast. Der Väter Summit geht auch so langsam zu Ende.
Richtig.
Es war ein ganz spannender Tag mit ganz vielen spannenden Gästen. Und das Spannendste war ja sozusagen, dass wir endlich mal einen Live-Podcast gemacht haben, was man so unter Live-Podcast versteht.
Wollte ich gerade sagen. Das ist definitiv. Ich glaube, die Live-Podcasts in Form von ganz viel Hintergrundgeräuschen.
Genau, aber auch in Form von ganz viel tollen Gästen,
ja,
die leider viel zu kurz immer da waren. Also ich finde, da müssen wir den einen oder anderen nochmal einladen. Mhm. Das Thema Vereinbarkeit ist ja auch so facettenreich, da gibt es noch viel zu besprechen. Gut, aber heute und hier machen wir jetzt erstmal Schluss mit dem, genau, Live-Podcast.
Es gab eine Menge Input.
Genau, nicht ohne natürlich noch zu überlegen, welches Lied wir auch diesmal, obwohl das eine Sonderfolge ist, dieses Mal auf unsere Spotify-Playlist packen. Machen wir jedes Mal.
Richtig.
Muss es immer ein Lied geben. Hast du eine Idee, Flo, welches Lied heute passt zu dem Väter Summit Sonderpodcast?
Wenn ich dich so angucke, ich gucke mal ein Orakel. Daddy Cool von Bonnie M.
Ja, genau. Kann man schön zu diskutieren irgendwie, weil natürlich ist so die Frage, so brauchen Väter einen eigenen Gipfel und dieses ganze Väter müssen cool sein. Also
es gibt ja unterschiedliche Strömungen, wie wir festgestellt haben. Ich glaube, am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot. Müsste man eher sagen, nein, wir wollen alle auf dasselbe hinaus, nämlich Vereinbarkeit.
Dass, genau,
und wir uns alle wohlfühlen.
Wir wollen uns alle wohlfühlen, Väter, Mütter, Kinder und idealerweise in einer Familie, wenn es gut läuft.
Insofern, das war unsere Sonderfolge heute aus Berlin.
Genau, live aus Berlin. Das nächste Mal wieder aus dem Podcast-Studio in Hamburg.
Richtig.
Wir freuen uns jetzt schon, oder?
Ja.
Okay,
also
macht's gut, bis bald.
Bis bald, tschüss.